widerfährt. Wir sind alt worden, die einem Menschen selten weiterhelfen. Es gibt übrigens auch im christlichen Kontext gelegentlich diese Antworten. Wenn du leidest, wenn es dir schlecht geht, dann glaubst du entweder nicht genügend oder du hast zu viel Sünde oder du hast irgendwas in deinem Leben so ausgefressen, dass das jetzt schon Gottes Strafe für dein Leben ist. Ich will gar nicht ausschließen, dass es so etwas geben kann. Aber wir können so etwas nicht sagen. Helfen tun wir einem Menschen mit dieser Antwort nicht. Und wir merken, nein, das ist nicht die Antwort des christlichen Glaubens auf die Leitfrage. Ein anderes Beispiel aus der Welt des Hinduismus. In den 60er Jahren besuchte die damals noch relativ junge Queen Elizabeth II. Ihr Commonwealth-Gebiet in Indien. Indien gehörte zum britischen Commonwealth. Im Gefolge waren ranghohe Hindu-Vertreter, die mit ihr diesen Staatsbesuch da absolvierten. Und sie besuchte unter anderem auch ein britisches Missionskrankenhaus, eine Lepra-Station, die britische Ärzte und Schwestern dort betrieben haben und dort wirklich die Allerkränktesten, die Lepra-Kranken, aus einem erbärmlichen Leben heilten und denen halfen. Als Queen Elizabeth mit den Ärzten sprach und ihr hingebungsvolles Tun in diesem Krankenhaus begutachtete und sie lobte und sich bedankte, merkte sie, dass in der Hindu-Delegation die Stimmung nicht ganz so prickelnd war, sondern dass die sich eher echauffierten, was diese britischen Christen hier eigentlich für Unwesen trieben. Die Queen war irritiert und dann hat man es ihr erklärt. Aus Sicht dieser Hindu-Vertreter war das eigentlich eine Unverschämtheit, was diese britischen Ärzte und Krankenschwestern dort machten, diese Christen, denn die verhinderten ja, dass diese leidenden Menschen, an Lepra leidenden Menschen, ein besseres Karma sich erarbeiten konnten. Weil in ihrer Weltanschauung war dieses Leiden ein Weg, sich ein besseres Karma zu erarbeiten. Karma ist so eine Art Zwischenbilanz. Wenn man stirbt, hat man ein Karma und je nachdem, wie das beschaffen ist, wird man im nächsten Leben bei der Reinkarnation in einem besseren oder schlechteren Leben zur Welt kommen. Und wenn ich dieses Leiden tapfer ertrage, dann habe ich gute Chancen, bei der nächsten Reinkarnation wieder auf einer höheren Lebensstufe und dort dann glücklich leben zu können. Und indem jetzt diese christlich-britischen Ärzte kommen und Krankenschwestern und denen helfen, versauen sie denen das Karma. Und im nächsten Leben kommst du als Regenwurm auf die Welt oder als Mischkäfer oder was auch immer. Also man hat dann eine schlechtere Existenz. Und sie merken schon, in diesem Kontext ist die Antwort auf die Frage, warum guten Menschen Böses widerfährt, schlicht und ergreifend: Du musst dein Karma abarbeiten. Du musst gucken, dass deine Zwischenbilanz nach dem Tod für die nächste Reinkarnation so gut ist, dass du im nächsten Leben besser drin kommst. Leiden als Trainingscenter sozusagen, als eine Art spiritueller Fitnesscenter für die nächste Reinkarnation. Und wir merken, auch diese Antwort ist jetzt nicht wirklich die, die mir weiterhilft im Umgang mit diesem Leid. Wir müssen schon ein bisschen genauer hinschauen. Im christlichen Glauben ist und bleibt die Frage offen und bleibt eine Provokation für uns, an diesen Dingen etwas zu tun. Christliche Mission hat sich immer damit nicht zufrieden gegeben, nur Menschen das Evangelium zu sagen, weil es zentral wichtig ist, dass Menschen das Evangelium hören, sondern sie hat sich immer provozieren lassen, Schulen zu gründen, Krankenhäuser zu gründen und etwas zu tun gegen das Leid dieser Welt, weil man der Überzeugung war, dass das nicht Gottes Wille ist, dass Menschen in solchen erbärmlichen Existenzen leben, sondern dass es der Wille Gottes ist, hier etwas zu tun und zu helfen. Gerade weil wir, ob Christen oder nicht mehr Christen, keinen Sinn im Leiden unschuldiger Menschen erkennen können, können wir uns eben nicht entspannt zurücklehnen. Diese Frage, die bleibt offen und bleibt eine permanente Herausforderung. Das ist ein erster Aspekt. Ein zweiter Aspekt: Wir erkennen in der Heiligen Schrift etwas von dem Verhängnis von Schuld und Schicksal. Wenn es um ein ethisches Urteil über mich als Mensch geht, dann kann ich mich eben nicht von anderen isolieren. Als Menschen sind wir Teil einer Schicksalsgemeinschaft namens Menschheit Und damit sind wir alle mit hinein verwoben in ein Verhängnis von Schuld und Schicksal. Ich muss die Fehler erleiden, die ich selber gemacht habe. Das kennt jeder. Wir machen Fehler und müssen es ausbaden und erleiden. Aber, und das ist das ungleich Schlimmere, ich muss auch die Fehler erleiden, die andere gemacht haben. Wenn ich in der Firma bin und die Firmenleitung verspekuliert sich oder trifft fatale Fehlentscheidungen, wirtschaftliche Fehlentscheidungen, die ein Unternehmen in die Krise oder gar in die Insolvenz treiben, dann muss ich die Fehler von anderen erleiden. Ein ungleich näheres Beispiel, viele sind hier Eltern, Väter und Mütter, unsere Kinder müssen unsere Fehler erleiden. Das ist so. Und wir mussten die Fehler unserer Eltern erleiden. Also wir kommen hier überhaupt nicht raus aus dieser Schicksalsgemeinschaft von Schuld und Verhängnis. Wir Menschen bilden eine Schicksalsgemeinschaft. Schuld, das ist in etwa so, wie wenn wir alle miteinander Steine in die Luft werfen. Wir alle miteinander sind Steinewerfer. Wir werfen Steine in die Luft und je nachdem, wie hoch ich diese Steine werfe, kommen sie früher oder später wieder runter. Und jetzt werden wir von den Steinen getroffen, die wir in die Luft geworfen haben. Aber wir werden auch von Steinen getroffen, die andere in die Luft geworfen haben. Und andere werden von meinen Steinen getroffen, die ich in die Luft geworfen habe. Das ist diese Schicksalsgemeinschaft der Schuld. Wir alle sind beteiligt an diesem Steinewerfen. Lässt sich sehr gut demonstrieren an unserer ökologischen Krise. Es gibt kleine Kinder, die relativ wenig Steine geworfen haben, die aber möglicherweise von Neurodermitis, von Hautkrankheiten, von Umweltkrankheiten ungleich mehr getroffen werden, als die großen Schmutzfinke, die viel Gift in die Welt pusten und vielleicht reich und gesund und glücklich bis ans Lebensende der Welt, vielleicht mal ein bisschen Heuschnupfen, aber sonst nichts, ihr Leben durchleben, obwohl sie deutlich mehr Steine in die Luft geworfen haben. Nur der Punkt ist, es trifft nie Nicht-Steinewerfer. Wir alle sind Steinewerfer, aber wir werden nicht im gleichen Maße von den Steinen getroffen, die wir alle miteinander in die Luft werfen. Das ist diese Schicksalsgemeinschaft, von der das Neue Testament, von der die Bibel spricht. Ein dritter Aspekt. Wir fragen gerne, woher kommt eigentlich das Böse? Und diese Frage, wie gesagt, ist ganz schwer zu beantworten, sie ist nicht zu beantworten, aber wir fragen so gut wie nie die Frage, woher kommt eigentlich das Gute? Es gibt im Neuen Testament eine Geschichte in Lukas 13, da erzählt Jesus anlässlich eines Unglücks, das da in Jerusalem passiert ist, ein Turm ist zusammengekracht, am Teich von Siloa, und die Jünger fragen dann, oh Jesus, da ist ein großes Unglück passiert, Menschen sind dabei zu Tode gekommen. Waren die Schuldiger, haben die mehr ausgefressen als die, die nicht getroffen worden sind von diesem Turmeinsturz? Und Jesus sagt, nee, das kannst du so nicht verrechnen nach dem Motto, der, wo getroffen worden ist, das kannst du im islamischen Kontext könntest sagen, ja, die haben irgendwie mehr ausgefressen und den trifft schon die Richtigen. Nein, sagt Jesus, sondern wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch allen so gehen. Wenn ihr nicht umkehrt, wird es euch allen so gehen. Und es ist die Güte Gottes, die uns allen am Leben erhält. Dass wir hier sitzen, dass wir gesund sind, dass wir ein großartiges Fest erleben, einen wunderschönen Tag erleben. Woher kommt eigentlich das Gute? Haben wir das verdient? Und Jesus sagt, nein, verdient haben wir es nicht. Wenn wir nicht umkehren, dann wartet auf uns alle das Gericht. Vor diesem Horizont stellt sich die Frage, nochmal ganz anders. Nicht, warum lässt Gott das Böse zu, sondern warum eigentlich erleben wir mitten in dem Gericht, das Gott heute schon über dieser Welt hält, immer noch so viel Gutes. Haben Kaffee und Kuchen, haben Essen und Trinken, lassen es uns gut gehen, haben wunderbare Menschen um uns herum. Wie kommt das eigentlich, dass wir in dieser Welt, die unter Gottes Zorn steht, immer noch genügend zu essen haben? Und Sie merken, die Frage nach dem Leid der Welt ist immer auch eine Frage nach der Perspektive, die ich einnehme. Helmut Hielige, 20. Jahrhundert, einer der großen Theologen in Deutschland, lutherischer Theologe, lange Jahre in Tübingen an der Universität, dann in Hamburg, 20 Jahre lang Professor. Er hat es mal so formuliert in einer Predigt. Haben wir einmal darüber nachgedacht, dass die Katastrophen der Menschheit nichts anderes waren und sind als eben Ausdrucksformen jenes Schindluders, dass der Mensch mit seinem Geschenk der Freiheit reibt, dass das alles missbrauchte Vollmachten sind, dass es das verprasste Kapital des Vaters und im Grunde nichts anderes als die geschenkte Gabe Gottes ist. Und wenn wir in dieser Welt Gutes erfahren, dann ist das immer ein Ausdruck der Güte Gottes, nicht der Gerechtigkeit Gottes. Gerecht wäre genau das Umgekehrte, das Gegenteil. Ganz ähnlich hat es mal Dorothy Sayers auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob noch jemand Dorothy Sayers kennt. Brillante Krimi-Autorin, britische Krimi-Autorin. Ich habe ihre ganzen Krimis gelesen. Wunderbar. Da geht es nicht so blutig zu, aber es gibt immer eine Leiche und einen hochkomplizierten Mordfall. Und Dorothy Sayers war eine hochintelligente britische Christin. Und sie hat in einer Damengesellschaft mal die ganz ähnliche Frage gestellt. Warum lässt Gott die Tyrannen und die großen Quälgeister der Menschheit zu? Warum schlägt er die eigentlich nicht alle tot? Und dann antwortete Dorothy Sayers mit einer Gegenfrage. Warum eine Dame, die diese Frage gestellt hat, hat er sie nicht mit Stummheit und Blödsinn bestraft, bevor sie vorgestern jene unbegründete und ungütige Verleumdung in die Welt setzt? Oder mich, bevor ich meinem wohlmeinenden Freund gegenüber so peinlich rücksichtslos mich benehmen konnte? Oder warum, mein Herr, ließ er ihre Hand nicht über den Gelenk abfaulen, bevor sie ihren Namen zu jenem schmutzigen kleinen Betrug hergab? Mit dieser Gegenfrage brachte sie auf den Punkt, dass eben unsere Missetaten nicht weniger hässlich sind, nur weil unsere Möglichkeiten, Schaden anzurichten, vielleicht weniger ins Auge fallen als die Taten gewisser anderer Leute. In uns allen steckt ein immenses Talent drin, wenn es darum geht, einen Blitzableiter für die eigene Schuld zu finden. Und dieser Aspekt bringt eben genau das auf den Punkt. Wir stecken in einem Verhängnis von Schuld und Schicksal und wir müssen die Gegenfrage beantworten. Woher kommt eigentlich das Gute in unserem Leben, obwohl wir so oft so schwierige Menschen sind und durchtriebene Menschen sind? Ein vierter Aspekt, der Mythos vom guten Menschen. Wer die Bibel aufmerksam liest, der merkt, wie die Bibel und insbesondere das Neue Testament Seite für Seite aufräumt mit diesem Bild vom guten Menschen. Das hängt damit zusammen, dass die Bibel die Eigenschaften gut und schlecht oder gut und böse anders definiert, als wir das tun. Für uns ist gemeinhin der gut, der Gutes tut. Und der ist schlecht, der Böses tut. Gute Menschen sind die, die Gutes tun, und schlechte Menschen sind die, die Schlechtes tun. Und es ist das Überraschende, wenn man das Neue Testament liest, dort ist das anders. Der Mensch ist im Licht des Neuen Testaments nicht böse, weil er Böses tut. Es ist umgekehrt. Er tut Böses, weil er böse ist. Unser Tun ist ein Ausdruck unseres Seins. Wir bringen schlechte Früchte, weil wir schlechte Bäume sind. Das Handeln spiegelt nur das Sein wider. Das Problem ist nicht unser Handeln. Das Problem ist unser Sein. Wenn es um das Handeln geht, dann können wir uns vor den Mördern und Tyrannen der Menschheit, vor den Kinderschändern und den Mafiosos ganz problemlos abgrenzen und sagen, hey Freunde, völlig andere Kategorie als ich. Also ich gehöre ja nicht zu dieser Klientel, ich gehöre ja nicht zu dieser Gruppe. Wir waren mal auf einer Israel-Freizeit und haben dort Yad Vashem besucht, die Holocaust-Gedenkstätte. Und auf der Hinfahrt habe ich eine Andacht gehalten und habe gesagt, was wir dort sehen werden, das, was wir uns dort begegnet, das sind wir. Das sind wir. Es gab da eine heftige Diskussion. Ein Freizeitteilnehmer sagte, nee, ich bin ganz anders als diese Auschwitz-Mörder und diese Holocaust-Täter und diese Nazis und diese Schergen, die Konzentrationslager betrieben haben. Ich gehöre nicht dazu. Das hätte ich nie gekonnt. Ich habe dann gesagt, wissen Sie, wir können uns das heute vielleicht nicht vorstellen, dass wir uns das gekonnt hätten. Das hätten die Täter von damals in ihrer Jugend aber auch gesagt, dass sie sich das nicht hätten vorstellen können. Es gibt Umstände in dieser Welt, es gibt Situationen in dieser Welt, da werden aus gütigen, frommen Christenmenschen Bestien. Das ist das Phänomen von diesen Aufsehern von Auschwitz, die tagsüber ein paar Dutzend Juden in den Tod getrieben haben und abends heimgegangen sind und mit ihrer Familie und ihren Kindern das Abendgebet gesprochen haben. Das sind wir. Das sind wir. Die Abgründe, die in manchen Szenarien ans Licht kommen, die stecken in uns allen drin. In uns allen stecken diese Abgründe drin. Und es ist die Güte Gottes, wenn das in unserem Leben nicht zum Ausdruck bringt. Es ist die Güte Gottes, wenn wir diese Abgründe nicht nach außen kehren oder kehren müssen. Nach den Maßstäben Gottes trifft das Leid immer Menschen, die manches Anständige tun, die aber in ihrem Sein, in ihrem Wesen vor Gott niemals bestehen können. Vor Gott gibt es ganz prinzipiell keine Unschuldigen. Wir sind alle Täter und wir sind alle Opfer zugleich. Wir werden von den Steinen getroffen, die wir alle miteinander in die Luft werfen. Wir sind die Erbauer der Gefängniszelle, in der wir selber drin sitzen. Das ist das Ernüchternde, wenn man die Bibel liest. Die Bibel kennt keine unschuldigen Menschen. Die Bibel kennt nicht das Bild von guten Menschen. Das heißt nicht, dass Gott indifferent wird, so nach dem Motto, ja, dann ist alles egal, was ich tue. Nein, gewiss nicht. Aber obwohl es Gott nicht egal ist, was wir tun und lassen, behandelt er eigentümlicherweise uns alle gleich. Er lässt seine Sonne aufgehen über Guten und Bösen. Dieser Tag ist ein schöner Tag für Gute und Böse. Und er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Das ist das, was uns manchmal zu schaffen macht. Nicht nur die Frage, warum geht es Menschen, die viel Gutes tun, oft so schlecht, sondern auch die Frage, warum geht es ja Menschen, die viel Schwieriges und Schlimmes tun, oft so gut. Das nagt an uns und ich habe diese Frage schon oft gehört. Warum sind Menschen bis ins hohe Alter hinein eigentlich kerngesund, obwohl sie Raubbau mit ihrer Gesundheit getrieben haben? Und warum werden manche Menschen immer reicher, obwohl andere durch ihre Fehler immer ärmer werden? Diese Frage, die wird schon in der Bibel gestellt von einem Psalmbeter, der heißt Asaf. Und der hat im Psalm 73 gedichtet, komponiert und gebetet. Und dort schreit er förmlich seine Wut aus dem Bauch raus. Er sagt, ich wurde zornig über die Großschwätzer, als ich sah, dass es diesen Gottlosen so gut geht. Denn für sie gibt es keine Qualen, gesund und fett ist ihr Leib. Und dann schreibt er weiter, siehe, das sind die Gottlosen. Die sind glücklich in der Welt und werden reich. Ist es wirklich umsonst, dass ich mein Herz reingehalten habe und dass ich meine Hände in Unschuld wasche? Bringt es überhaupt etwas, Gott zu folgen? Bringt es überhaupt etwas, ein Leben nach Gottes Willen und Gottes Wort zu führen? Das klagt dieser Asaf. Da klagt er richtig an. Er heult sich buchstäblich aus. Interessant ist aber in diesem Psalm, er bleibt bei seiner Klage nicht stehen. Er betet weiter. Er betet, so dachte ich nach, ob ich es begreifen könnte, ob ich eine Antwort finde auf diese rätselhafte Frage. Und sagte, aber es war mir zu schwer, bis ich in das Heiligtum Gottes ging und merkte auf ihr Ende. Jetzt kommen wir zu den Lichtstrahlen, zu ein paar kleinen Antworten, die ich mit Ihnen hier geben möchte. Der erste Lichtstrahl, unser Leben ist mehr als die Daten des Grabsteins. Ich ging ins Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Dieser Asaf hat die Entdeckung gemacht, dass wir nicht nur das irdische Leben von Menschen zwischen Geburt und Tod betrachten dürfen. Denn wenn wir über unseren Gräber und Grabsteine aufschreiben, die Lebensdaten eines Menschen, die das Datum seiner Geburt und seines Todes draufschreiben, dann umfasst dieser Ausschnitt immer nur einen begrenzten Teil der Wirklichkeit eines Menschen. Unser Leben dauert länger als der Todestag. Unsere Existenz überragt den Todestag, und zwar ganz egal, ob wir Christenmenschen sind oder nicht. Wir sehen zwischen Geburt und Tod nie die ganze Wirklichkeit Gottes. Wenn die Bibel recht hat, dann ist ja nach diesem Leben eben gerade nicht alles aus, und zwar weder für die einen noch für die anderen, sondern dann wird Gott ein gerechtes Gericht halten. Da wird dann auf den Tisch kommen, was wir so gemacht haben oder auch nicht gemacht haben in diesem Leben, was wir gesagt haben oder was wir nicht gesagt haben in diesem Leben. Und dann sagt dieser Asaph, ja, dann wird die Gerechtigkeit Gottes zum Zuge kommen. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt der eine oder die andere von Ihnen jetzt frustriert sagt, ja, die haben es ja gleich gedacht, diese Pfarrer, die sind doch immer Vertröster aus Jenseits, Jenseitsvertröster, Himmelsvertröster. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, denn ganz richtig, vieles von dem, was Gott uns in der Bibel verspricht, wird sich tatsächlich erst einmal in Ewigkeit erfüllen. Wir werden in dieser Welt zwischen Geburtstag und Todestag nicht alles sehen, was Gott einmal tut und tun wird. Ich will Sie nicht auf den Himmel vertrösten, aber vieles werden wir in diesem Leben noch nicht verstehen können. Trotzdem, ich will Sie nicht nur auf den Himmel vertrösten, denn der Himmel, der fängt hier und heute und jetzt in unserem Leben an. Und das ist mein zweiter Lichtstrahl. Jesus Christus ist nicht die Lösung der Frage nach dem Warum. Jesus ist nicht die Lösung der Frage nach dem Warum. Aber er ist die Erlösung von der Frage. Ich will Ihnen das erklären. In Jesus, dem Sohn Gottes, hat Gott sich selbst offenbart in dieser Welt. Er ist selbst gekommen. Und dieser Jesus Christus war wirklich der einzig gute Mensch der Weltgeschichte. Was er vorlebte, das war der Himmel Gottes auf Erden. Das war der Wille Gottes in Menschengestalt. Er war der Einzige, bei dem diese Beziehung zum Vater, zum Schöpfer des Lebens nicht abgerissen ist. Der Einzige, der sich nicht von der Sünde hat verbiegen lassen, verkrümmen lassen. Und dann wird dieser einzigartig gute Mensch ans Kreuz geschlagen. Diesen so vorbildlichen und edlen Menschen trifft unermessliches Leid. Unfühlbares Leid. Man nagelt ihn an zwei Balken und lässt ihn schreien und heulen. Und die Botschaft ist, so tief beugt sich Gott zu uns herab, dass er seinen eigenen Sohn mitten in das Leid, in die Ungerechtigkeit dieser Welt schickt. Und dann stellt auch er, dann stellt der Sohn Gottes am Kreuz hängend die Warum-Frage. Unter unendlichen Schmerzen schreit er hinaus, warum, warum hast du mich verlassen? Mich, deinen Sohn, mich, der als einziger wirklich sündlos ist, mich, der als einziger wirklich unschuldig ist, warum ich? Warum, mein Vater, warum lässt du das zu? Und Gott schweigt. Und Gott sagt nichts. Gott tut nichts. Gott schweigt, weil er diesen einen Menschen wirklich verlassen hat. Weil er diesen einen Menschen in diesem einen Moment wirklich verdammt hat. Weil er diesem einen unsere ganze Schuld, unsere ganze Gottlosigkeit, unsere ganze Fiesheit auf die Schultern geladen hat und er diese Schuld an diesem Kreuz trägt. Gott hat ihm unseren Hass, unsere Lüge, unsere Habgier, unseren Ego, unseren Neid auf die Schultern geladen. An diesem Kreuz hängt wirklich der schlimmste Sünder aller Zeiten, weil er unser aller Sünde trägt, wie es in Jesaja 53 steht. Das Schweigen Gottes über dem Kreuz von Golgatha, das können wir erklären. Auf die Warum-Frage Jesu gibt es eine Antwort. Wohlgemerkt, Gott gibt uns keine Antwort auf die Frage nach dem Leid dieser Welt, aber auf diese Frage Jesu, da gibt es eine Antwort. Und diese Antwort hat Jesus selbst gegeben. Er sagt im Johannesevangelium, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gott will in der Ewigkeit nicht alleine sein. Er möchte diese Ewigkeit mit uns teilen. Deshalb gibt er seinen Sohn an unserer Stadt dahin, damit wir wieder umkehren können, heimkommen können und unser Leben ihm anvertrauen können. Seine Vergebung, die macht uns wieder zu Menschen, wie er sie gemeint hat, die nicht mehr verbogen sein müssen von Lügen und Hass, sondern die wieder den aufrechten Gang lernen können und die das Leid dieser Welt nicht gleichgültig lässt. Weil Jesus unsere Schuld trägt, deshalb musste er in dieser Stunde an seinem Vater verzweifeln, so wie wir es oft auch tun. Aber weil Jesus durch diese Verzweiflung hindurchgegangen ist, deshalb versteht er auch unsere Not mit dieser quälenden Frage. Deshalb ist er der Einzige, der uns wirklich weiterhelfen kann. Und zwar nicht erst in Ewigkeit, sondern heute, hier und jetzt. Jesus beantwortet nicht all unsere Fragen und löst nicht all unsere Probleme, aber er begleitet uns mit unseren Fragen und geht mit uns durch unsere Probleme hindurch. Er erleidet mit uns diese Welt. Er bleibt an unserer Seite inmitten der Krisen unseres Lebens, in den Ehekrisen, den Lebenskrisen, den Trauerkrisen des Lebens. Er ist da, er hört zu und ich kann mich ihm mit den Rätseln meines Lebens anvertrauen, weil er der Gott ist, der mitgeht. Ich habe eine berührende Erfahrung gemacht in Afrika. Im Jahr 2010 war ich bei diesem Lausanner Weltkongress zur Evangelisation und dort ging es um die leitende Kirche. Dort habe ich Mitglieder der leitenden Kirche in Afrika getroffen, deren Schwestern und Brüder oft Märtyrer geworden sind. Und als Europäer haben wir ja diesen Helferreflex. Da muss man doch was tun, da muss man doch eingreifen, da muss man doch, und wir tun uns so leid. Und dann sagten diese afrikanischen Schwestern und Brüder, Freunde, das ist der Weg, den Jesus mit uns geht. Er geht mit euch andere Wege, aber das ist der Weg, den Jesus mit uns geht. Dieser Weg des Leides, das ist der Weg, auf dem uns Jesus begleitet. Und sie sagten dann ein bemerkenswertes Wort, wisst ihr, Leiden ist nicht ein Problem, das eine Lösung braucht. Leiden ist nicht eine Frage, die eine Antwort braucht. Sondern Leiden ist ein Geheimnis, das nach Präsenz verlangt. Das nach Gegenwart verlangt. Ein Geheimnis, das nach Gegenwart verlangt. Und da habe ich verstanden, warum Jesus im Matthäusevangelium, am Ende des Matthäusevangeliums nicht sagt, siehe, ich beantworte alle eure Fragen bis ans Ende der Welt. Warum Jesus nicht sagt, siehe, ich löse alle eure Probleme bis ans Ende der Welt. Jesus sagt, siehe, ich bin bei euch. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch in den Krankenzimmern. Ich bin bei euch in den offenen Gräbern. Ich bin bei euch in den Lebenskatastrophen. Ich bin bei euch in den Umweltkatastrophen. Ich bin der, der mit euch geht. Am Kreuz von Golgatha begegnet uns der Gott mit uns, der nicht die Fragen beantwortet, was hätten wir davon, wenn wir die Frage beantwortet bekämen? Dort begegnet uns der, der bei uns ist. Leiden ist ein Geheimnis, das nach Präsenz verlangt. Jesus löst nicht die Frage, warum wir oft Böses erleiden, warum uns oft Böses widerfährt, aber er erlöst uns von der Frage, dass uns diese Frage kaputt machen muss. Ja, man kann Tag und Nacht, man kann ein Leben lang ringen mit dieser Frage, mit dem Warum, warum hast du das in meinem Leben zugelassen, warum durfte mir das widerfahren, warum hast du mich davor nicht bewahrt. Und diese Frage kann einen zerstören. Jesus ist der, der uns die Frage nicht beantwortet, aber er ist der, der neben uns, mit uns geht, der uns näher ist, als wir je verstehen und denken können. Und der uns begleitet durch die offenen Fragen unseres Lebens hindurch. Er gibt uns diese Geborgenheit und eine lebendige Hoffnung, auch wenn Fragen offen bleiben. Und viele Fragen werden offen bleiben. Ein dritter und letzter Lichtstrahl. Wer glaubt, der wird sehen. Wer glaubt, wird sehen. Selig sind die reines Herzens sind, sagt Jesus in der Bergpredigt, denn sie werden Gott schauen. Das ist die große und feste Verheißung der Bibel, dass wir alle einmal vor Jesus stehen werden. Dass wir einmal vor dem Herrn des Lebens stehen werden, dem wir vertraut haben. Und dann werden wir alle Fragen stellen können. Aber bevor wir sie stellen, wird uns Jesus anschauen und wir werden alle Antworten haben. Wir werden alle Antworten der Rätsel haben, an denen wir heute oft nagen, die uns heute oft umtreiben, die uns heute die Tränen in die Augen treiben und die uns manchmal die Nächte schlaflos werden lassen. Ich habe Ihnen keine Antwort versprochen. Ich habe Ihnen auch keine Antwort gegeben auf diese Warum-Frage. Aber ich gebe Ihnen diese Verheißung mit, diese Lichtstrahlen mit. Wer glaubt, der wird einmal sehen. Und der kann mit Jesus seinen Weg durchs Leben gehen, bis er einmal sieht. Einen Herrn, der nicht die Fragen beantwortet, nicht alle Probleme löst, aber der bei uns ist, der Gott mit uns ist. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem ersten Vortrag. Ich möchte ein Gebet zwischendrin sprechen. Guter Herr, du siehst unser Herz, wie es manchmal schreit. Du siehst das Leid, das uns wehtut. Und du siehst unser Ringen mit den offenen Fragen. Sei du der, der uns begleitet in diesen offenen Fragen. Der uns erlöst davon, dass diese Fragen uns erdrücken. Sei du der gute Hirte, der Tröster in allem Leid, der uns mitnimmt durch die Zeit hin zur großen Ewigkeit. Amen. Wir machen jetzt 5 Minuten Pause. Sie können gehen, einen Kaffee trinken oder was auch immer. Und in 5 Minuten machen wir weiter mit dem 2. Vortrag, mutig Entscheidungen treffen. Herzliche Einladung oder guten Appetit auf Kaffee und Kuchen oder in jedem Fall einen gesegneten Tag.